Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Daniel fortsetzen können und wir haben heute das 8. Kapitel aus dem Buch Daniel von der Verunreinigung zur Reinigung. Wir erinnern uns, dass nichts, was Gott gemacht hat, auch das Buch Daniel, wurde nicht geschrieben ohne Zweck, sondern um Lehrer vorzubereiten. Das heißt, uns vorzubereiten, um in dieser letzten Zeit viele auf den Weg der Gerechtigkeit zu führen, die Kinder Gottes zu sein, das heißt, eine wahre, klare Identität zu haben und in unserem Leben zu offenbaren, die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Und das haben wir alles gelernt aus Gottes eigenem Handeln. Die Kapitel 7 bis 12 in Daniel erzählen die Geschichte des Volkes Gottes und die Geschichte dieser Erde bis zum Ende. In den Kapitel 1 bis 6 haben wir sozusagen den Inhalt mehr beschrieben der Geschichte. Und hier ab Kapitel 7 haben wir mehr die Details. Das heißt, dass die Einzelheiten für das, was passieren soll. So ergänzt sich der erste und der zweite Teil wunderbar. Aber um alles zu verstehen, müssen wir natürlich zur Basis setzen, das, was immer Basis ist für unseren Geist, das Gesetz Gottes. Warum benutzt Gott die symbolische Sprache? Er weiß, dass Worte sich über die Zeit ändern und ihren Sinn verlieren oder wechseln. Deshalb nimmt er Bilder und Symbole, die bestehen bleiben. Er gibt natürlich auch eine Meinung, aber er lässt sehr viel Platz für unseren Geist, der gefordert werden muss, der sich anstrengen muss, um Dinge zu verstehen. Ich habe in diesen Tagen viel gebetet und mich angestrengt und gesagt, Herr, du musst mir helfen. Ich muss das verstehen aus diesem Buch, was du versiegelt hast in der Zeit Daniels. Weil wie sollen wir heute die Lehrer werden, wie sollen wir das erfüllen, wozu du uns gerufen hast, wenn wir nicht das Buch Daniel entschlüsseln? Und ich denke, wir haben es nur zum Teil entschlüsselt. Und das, was wirklich zählt, haben wir wahrscheinlich noch gar nie gesehen. Um es zu sehen, muss man ein Jünger Jesu sein. Das heißt, bis jemand erlöst werden kann, da hat Gott einen Vorraum so geschaffen in unserem Geist, dass wir eine gewisse Information verstehen können, bis wir die Wahl treffen zur Bekehrung, zur Neugeburt. Aber damit sind wir ja noch nicht fertig. Deshalb brauchen wir als Neugeborene ein Verständnis, das tiefer ist, weil wir sind ja nicht gerufen als Neugeborene für uns, sondern um ein Werk zu tun. Deshalb sagt Christus den Daniel, die Gottlosen alle werden es nicht achten. Das heißt, sie werden nicht herausfinden, worum es geht in dem Buch, aber die Verständigen werden es achten. Und du, Daniel, geh hin. So, möchtest du eines der Verständigen sein? Ich möchte es. Aber es wird ohne Anstrengung nicht gehen. Und es wird nicht gehen durch das, dass wir irgendwelche Bücher wälzen oder irgendwelche Grammatik durchschauen oder irgendetwas, was alles so die Welt als subjektive Interpretation hat, sondern es wird nur dadurch geschehen, dass unsere Herzen vor Gott rein sind. Dass wir wissen, worum es geht in diesem Kampf. In Kapitel 2 sehen wir, die Wertigkeit lässt nach. In Kapitel 7 sehen wir umgekehrt, die Gewalt nimmt zu. In Kapitel 8 haben wir den Ziegenbock und den Widder. Und diese zwei kämpfen. Und dann gibt es diese Hörner, mit denen sie kämpfen. Und das große Horn. Und dann kommt aus den vier Hörnern, die wachsen aus dem anderen, ein kleines Horn heraus. Warum benutzt er jetzt etwas anderes? Weil hier geht es um eine Geistlichkeit. Hier geht es um einen geistlichen Kampf. Und dann kommt der König des Nordens von Kapitel 9 bis 12 und der König des Südens. Und wir werden sehen, es geht um einen Kampf letztendlich zwischen Gut und Böse, der sich abspielt in den Bildern, die dem Daniel gezeigt werden. Und sicherlich steht im Zentrum der Aufmerksamkeit niemand anders als die Heiligen des Höchsten, der eine, der kommt als sein Sohn des Menschen zum Alten an Tagen. Der Fokus ist im Königreich Gottes. Das ist das Ziel der ganzen Visionen, dass wir das verstehen. Aber um dahin zu kommen, müssen wir den Kampf verstehen. Und ich denke, die meisten Menschen verstehen das nicht. So, um dieses Kapitel zu verstehen, ich möchte ein paar Verse lesen, müssen wir wissen, um welchen Kampf geht es. Wir müssen ein paar Grundkenntnisse haben. Und in Kapitel 8, Vers 9 geht dieses kleine Horn und das sagt so, und aus derselben einem wuchs ein klein Horn, das war sehr groß gegen Mittag, gegen Morgen und gegen das Werteland. So, wir müssen also wissen, um was für einen Kampf geht es, weil das Horn kämpft. Worum geht es im Kampf? Wer ist das Werteland? Weil es geht in alle Richtungen und gegen das Werteland. Und es wuchs bis an des Himmels her und warf etliche davon und von dem Sternen zur Erde und zertrat sie. Wer ist das Heer des Himmels? Und wer sind die Sterne, mit denen das kleine Horn kämpft und zu Boden wirft? Und dann steht sie weiter, und es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das tägliche Opfer und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer, um der Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schläge und was es tat, ihm gelingen musste. So, hier ist es, wer ist der Fürst des Heeres und was ist die Wohnung seines Heiligtums? Und an sich die wichtigste Frage steht am Schluss, wie immer, warum bekommt das Horn solche Macht und solches Gelingen? Worin liegt es? Woran liegt es, dass dieses Horn so groß wächst? So haben wir nicht ein großes Bild über alle diese Dinge und was alles noch kommt, dann haben wir nie eine Wahl zu verstehen, worum es geht. Und dieses Kapitel ist ein entscheidendes. Wenn man hier die richtigen Maße ansetzt, dann wird man die anderen gut verstehen können und immer besser verstehen können. Das Wort Gottes wird uns immer, wie soll ich sagen, auffordern, immer eine Herausforderung sein zum Nachdenken. Und wenn man denkt, man hat es manchmal begriffen, dann sieht man, man hat doch nur an der Oberfläche gekratzt. Und dann geht man noch tiefer und dann freut sich der Geist, dass man diese Dinge erkennen und erfahren kann. So schauen wir uns an, worum geht es im Kampf und wo hat er begonnen? Gott hat den ersten der Engel geschaffen. Er hieß Luzifer. Er war ein leuchtender Engel. Ja, deshalb das Licht. Und er sollte natürlich die Herrlichkeit Gottes erleuchten. Und Gott hatte ihm Bedürfnisse gegeben, hat ihm gegeben einen Geist, der ist aber leer, er muss aber mit diesen Informationen arbeiten. Aber man kann nicht mit etwas arbeiten, wenn man nicht irgendwo in einer Steckdose steckt. Das heißt, ich brauche irgendwo die Kraft, bevor ich etwas verarbeiten kann. Und das verstehen wir nicht. Ich werde es immer wieder versuchen, noch deutlicher zu erklären. Ich muss irgendwo angedockt sein, um überhaupt etwas zu verarbeiten. So wie der elektrische Strom vorher da sein muss, bevor ich esse, damit das Essen verarbeitet werden kann. Weil das Essen macht nicht die Verarbeitung. Das Essen, die Verdauung ist nicht das Essen. Die Verdauung verdaut das Essen. So, sind zwei Elemente. Und so braucht auch der Geist zuerst den Anschluss an Gott. Und den hat Gott so gebaut, dass es die Identität ist. Und die wahre Identität bindet ein Wesen automatisch an Gott im Vertrauen und dann wird jede Information, die auf ihn zukommt, die ja da ist zur Verarbeitung, so wie das Essen da ist, um verarbeitet zu werden, richtig verarbeitet und es erfolgt eine richtige und freie Entscheidung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es sein, dass in Luzifer die Idee aufkommt, er könnte Gott sein? Nun, wir kennen die Geschichte aus der Bibel, wo sie uns beschrieben wird, dass Luzifer wollte sein wie Gott. Das heißt, er wollte im Rat Gottes mit allen Dingen dabei sein. Und Gott hat ihm klargemacht, schau, Luzifer, es gibt eine Trennung zwischen Geschöpf und Schöpfer. Du kannst an allem teilnehmen, aber du kannst nicht Gott sein. Deshalb war Luzifer, obwohl ihn Gott ja gemacht hat, immer nach Höherem zu streben. Wir sind alle gemacht, nach Höherem zu streben. Aber in der Sphäre, das heißt in dem Raum, wo ich das auch erreichen kann. Aber wenn ich in einen anderen Raum eingehen will, um Höheres zu erreichen, bin ich natürlich auf dem falschen Weg. Und so, weil Luzifer den Raum verlassen wollte, den er hatte, das heißt die Grenzen, die er hatte, um nach höherem zu reichen. Das ging nicht. Beginnt in ihm ein Kampf. Weil, dass er höher will, ist klar. Aber dass er das Höhere außerhalb seiner Grenzen will, ist natürlich völlig irrational. Geht gegen jegliche Vernunft. Deshalb hat Gott dem Menschen die Vernunft gegeben, die ihn schützen soll, dass er einen Weg geht, der außerhalb seiner Möglichkeit liegt. So, es beginnt also in Luzifer ein innerer Kampf zwischen der wahren Identität und der Lüge. Und dieser innere Kampf nimmt zugunsten der Lüge, weil Luzifer seinen Verstand, seine Vernunft immer stärker rausnimmt und sagt, ich muss es ja doch schaffen. Das heißt, er nimmt sich Anlauf und will durch die Wand, er will außerhalb seiner Sphäre agieren und kann nicht, probiert es aber trotzdem. Und wenn er überzeugt war, durch Gottes Eingreifen, dass er es nicht durchgeht und dass er nie ein Gott werden kann und dass er in seiner Sphäre genug erreichen kann, in aller Unendlichkeit. Aber er kann nicht Gott werden. Und als Luzifer völlig erkennt das und dennoch sagt, nein, ich bin's doch, hat Gott alles, was er konnte, getan, um Luzifer zu erreichen. So Luzifer, durch einen langen Prozess seines Denkens, eliminiert eine Eigenschaft, die Gott dem Geist gegeben hat, die er natürlich benutzen muss. Und diese Eigenschaft eliminiert er durch den Irrtum, den er unbedingt nährt, nämlich die Vernunft. Kann Gott jemanden nicht durch die Vernunft erreichen? Das ist die Tür, die er dem Menschen gegeben hat, sozusagen, der Kommunikation. Und wenn die Vernunft versagt für das, was dir möglich ist oder nicht, dann was kann dir Gott helfen? Wenn du durch die Wand willst, die undurchdringbar ist für dein Wesen, oder von einem 11. Stock springen möchtest, weil du denkst, ich kann fliegen, dann darfst du das tun. Nur die Konsequenz wird nicht sehr angenehm sein. Deshalb muss die Vernunft siegen. Nur jemand wird das tun, dessen Vernunft versagt. Und die Vernunft, da sie ja benutzt wird vom eigenen Geist, da ich sie ja benutze, kann ich sie wegtun. Weil Gott hat mir sie ja gegeben zum Nutzen. Und gebe ich das weg zum Nutzen, wo ich erreichbar bin, dann kann mich niemand erreichen. Deshalb, als Luzifer gegen jegliche Vernunft denkt und überzeugt ist, er ist Gott, trennt er sich natürlich von der Quelle. Und jetzt bearbeitet er alle Informationen, die er hat, nicht richtig, sondern falsch. Das heißt, in völlig unbegreiflicher Weise entfernt die Lüge, ich bin Gott, die Wahrheit, bin Geschöpf. Es ist das Geheimnis der Gottlosigkeit, es ist das Geheimnis der Sünde. Das heißt, die Trennung von Gott ist nur die Folge einer Selbsttäuschung, wo man Gottes Schöpfung, das ist das, was er mir gegeben hat zum Nutzen, zerstöre. Zerstöre zugunsten der Unvernunft. Und jetzt sind alle seine Entscheidungen falsch und unfrei. Er bearbeitet jetzt jede Information zu seinen Gunsten. Alles, was Luzifer tut, ist nicht richtig. Was passiert jetzt mit Adam und Eva? Adam und Eva sind auch geschaffen mit geistigen Bedürfnissen. Das heißt, sie haben einen Geist, der muss Dinge bearbeiten. Er braucht geistige Information. Und diese geistige Information, verglichen mit dem Körper, ist die Nahrung. Aber bevor du etwas isst, musst du Strom haben im Körper. Das heißt, du brauchst eine Verdauung, bevor du was verdauen kannst. Und das ist auch auf der geistigen Ebene so. Bevor wir geistige Informationen bearbeiten können, muss ich angedockt sein an eine Quelle. Und diese Andockung an die Quelle ist die Identität. Ich weiß, wer ich bin, also vertraue ich auf Gott. Ich bin angedockt in Gott. Und dann erkläre ich alle Dinge, bearbeite ich die ganzen Informationen, die auf mich zukommen, die ich verarbeiten muss, um Entscheidungen zu treffen, was zu tun, richtig, und tue sie alle frei. So, das ist der Grundsatz. Wir brauchen immer zwei Elemente. Und wir vergessen das. Wir denken, nur weil, wenn Nahrung verarbeitet wird, auch Energie frei wird, dass die Nahrung die Energie ist. Nein. Die Verdauung ist nicht das, was verdaut wird. Und das, was verdaut wird, ist nicht die Verdauung. Deshalb müssen wir verstehen, das, worüber wir nachdenken, ist eine Information. Aber wir brauchen zuerst, bevor wir nachdenken, einen Anschluss irgendwo, damit wir überhaupt nachdenken können. Und dieser Anschluss ist Identität. Und ist sie an Gott, dann ist alles in Ordnung. Und jetzt sagt Gott dem Adam und der Eva, schaut, ihr seid gebaut in eurer als Menschen und ich habe euch etwas, ich enthalte euch das Böse vor. Er hat ihnen erklärt, was auch immer ist, und sie sollten das Böse nie experimentieren. Es geht ja nicht darum, dass sie es nicht wissen. Sie wussten ja um den großen Kampf, sie wussten um diese Situation. Aber er sagt, wenn ihr esst, dann werdet ihr es erfahren. Und jetzt hat Gott natürlich in die Frau getan, und man sieht, dass je mehr man sich mit die Frauen betrachtet, dass in ihnen doch die Neugier sehr größer ist wie beim Mann. Und das ist natürlich eine gute Eigenschaft. Benutzt man die Neugier, um Dinge zu erlernen, die erlernbar sind. Das heißt, im Rahmen dessen sind, wo meine Fähigkeit ist. Will ich natürlich außerhalb des Rahmens Dinge verstehen, dann gehe ich natürlich verloren. Wie die Menschen heute morgen tun, sie wollen Gott verstehen. Es geht nicht. Es ist außerhalb meines Rahmens. Ich habe hier meinen Rahmen, ich habe das Gesetz und dann kann ich sehen, okay, wo ist mein Rahmen? Und jetzt will Eva etwas, sie will außerhalb ihres Rahmens etwas wissen, was Gott gesagt hat, das wird dir nur schaden und dir den Tod bringen, dieses Wissen. Aber Eva will es trotzdem. Das heißt, die Satan sagt, Eva, du wirst es erfahren, aber dafür musst du Gott werden. Weil du kannst nicht gegen Gottes, also du kannst nicht außerhalb deiner Sphäre gehen, um etwas zu wissen oder zu erfahren, was Gott gesagt hat, du sollst es lieber nicht erfahren, dass du nicht stirbst, es sei denn, du wirst Gott. In diesem Sinne lässt sich Eva überzeugen, sie könnte mehr wissen, aber dafür muss sie außerhalb der Sphäre ihrer Identität raus. Und dadurch wird sie zum Instrument des Bösen. In dem Moment, wo Eva gegessen hat, tut sie nichts mehr richtig. Alle ihre Entscheidungen sind unfrei und falsch. Und sie rennt zum Adam. Und jetzt kommt die Sache zu Adam. Adam erkennt ganz genau, Eva ist verloren. Das heißt, sie hat gegessen. Gott hat gesagt, wer davon isst, wird sterben. Adam hat einen klaren Verstand. Und jetzt sieht er das Leben seiner Frau als verloren an. Und dass er es retten will, ist das was Schlechtes? Natürlich nicht. Dass er es retten will, das hat Gott in ihn hineingelegt. Dass wir helfen wollen, dass wir lieb sein wollen. Aber wie hätte er Eva retten können? Er hätte Eva retten können, nur wenn er Gott wird. Meine Lieben, wir alle sind heute mit dieser Natur geboren, dass wir Gott werden, dass wir Gott sind. Deshalb versuchen Eltern, ihre Kinder zu retten und Kinder ihre Eltern, ganz egal, was es kostet. Und dafür spielen sie Gott. Dafür würden sie alles erzwingen, was nur zu erzwingen geht. Wie wäre es denn gewesen, wenn Adam gesagt hätte, Eva, du bist verloren. Und ich akzeptiere das. Mal sehen, was der Vater für eine Lösung für dich hat. Aber Adam macht das nicht so, weil er fängt an zu zweifeln und sagt, hey, hat nicht Gott gesagt, sie wird sterben, aber schau, sie lebt noch. Wieso ist sie nicht tot? Vielleicht hat sie ja doch recht. Vielleicht will Gott tatsächlich, dass ich in den Grenzen, in denen mich hineingesetzt hat, das Geschöpf, dass ich nicht glücklich bin. Weil schau, wie glücklich sie ist. Schau, wie gut sie geht. Und so muss Adam Gott werden, um gegen Gottes Willen zu verstoßen, weil sonst bleibst du ja als Kind. Und es ist unerklärlich, wie Adam und Eva aus der Sphäre, in die sie Gott gesetzt hat, herauskommen wollten. Es ist unerklärlich, dass obwohl Gott ihnen klar gemacht hat, die Konsequenz wird so sein, dass sie es dennoch versuchen. Es bleibt das Geheimnis der Gottlosigkeit. Aber als Folge dieses Geheimnisses der Selbsttäuschung trennen sie sich von Gott. Und jetzt ist egal, was Adam denkt, es ist falsch. Es ist egal, wie er die Information bearbeitet. Er bekommt sofort Angst. Er sieht, das Kleid ist vorbei, ist weg und er sieht sich nackt und er muss reagieren. Aber jetzt reagiert er nicht mehr richtig. Er kann Dinge nicht mehr richtig einordnen. Die Information ist immer noch da, aber die Leitung zur Quelle Gottes ist unterbrochen. Und er verarbeitet immer noch Gottes Information, aber jetzt verarbeitet er sie falsch. So wie wenn ein Mensch, wenn er Stress hat, die gute Nahrung durch eine schlechte Verdauung verdirbt. Und das ist häufiger der Fall wie der umgekehrte Fall, wo eine schlechte Nahrung die gute Verdauung verdirbt. So, schauen wir uns den Plan der Erlösung an. Wir müssen das verstehen. Warum gab es einen Ausweg für Adam und keinen Ausweg für Luzifer? Beide trennen sich von Gott durch Selbsttäuschung, die nicht erklärbar ist. Beide erleben eine Veränderung in ihrem Geist, welche nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Sie denken, sie sind Gott. Wieso hat Gott einen Ausweg für Adam, aber für Luzifer und gefallene Engel nicht? Die Antwort ist einfach. Luzifer hat einen Prozess mitgemacht, in dem sein Verstand völlig ausgemerzt wurde. Er hat seinen Verstand kaputt gemacht. Gott hat für Luzifer kein Mittel, um die Lüge aus ihm zu entfernen. Luzifer hat seinen Verstand in einem langen Prozess ausgeschaltet und somit ist er unmöglich zu erreichen. Und dasselbe wäre auch mit dem Menschen, aber der Mensch, da er Gottes Liebe noch nicht ganz kannte, war sein Verstand noch überzeugbar von Gottes Liebe. Vorausgesetzt, Gott hätte ein Mittel, wodurch er das Unwiderrufliche wieder entfernen könnte aus dem Menschen. Dann könnte er den Menschen erreichen und der Mensch könnte wiederhergestellt werden. Das heißt, er könnte erlöst werden aus dem Zustand, in dem er durch die Unvernunft gekommen wäre. Deshalb kannte Adam nur so viel von der Liebe Gottes, habe ich im Vergleich so gesagt. Deshalb war noch Raum, sein Vertrauen über den Verstand wieder zu gewinnen. So der Kampf geht um den Verstand, geht zu verstehen, wer bin ich. Und Gott hat dafür 7000 Jahre sich genommen, um das Ding ein für alle Mal, für alle Zeiten zu eliminieren, dass ein Wesen mit Moral seinen Verstand zur Seite legt und dem völligen Unverstand der Irrationalität folgt. Und jetzt haben wir ein paar Punkte in diesem Zeitablauf, den Fall Adams, die Sintflut, der Ausdruck der Sünde, erste kommen Christus oder der Fürst des Heeres oder der Same. Dann haben wir das Kreuz, wo er stirbt, dann das zweite kommen Christi und das dritte kommen Christi. So, jetzt haben wir den Grundsatz dieses ganzen Kampfes vor uns. Nur durch die Überzeugung des Verstandes kann Gott den Menschen erreichen. Dafür braucht er einen Menschen, das ist Christus, ein Erlöser, und ein Volk. Das zeigt die Erlösung. Eines der größten Probleme, die wir in unserem Unkenntnis haben, ist, dass wir nicht wissen, dass Dinge immer aus zwei Dingen bestehen müssen. Das heißt, Christus ohne ein Volk ist kein Christus, weil dann wäre er ja umsonst gekommen. Er braucht zumindest einen, den er bekehrt, aber er kommt ja nicht nur, um einen zu erlösen, sondern um ein Volk zu erlösen. Aus dieser Not, aus den allen Menschen, die geboren werden auf Erden. Und so braucht er sowohl den Erlöser als auch das erlöste Volk. Das heißt, das Volk, wodurch er die Erlösung zeigen kann, dass sie funktioniert und sie dem ganzen Weltall und nicht nur dem Weltall, sondern den Menschen hier auf Erden beweist. So, hier hat er den ersten Menschen Enoch. Natürlich hat er den Abel davor, der stirbt als Gerechter, weil er bewusst sich war seiner falschen Identität und tut etwas durch das Opfer des Erlösers, um davon frei zu werden. Deshalb ist Abels Blut, Abels Leben ist ein Zeugnis. Er ist ein Nachfolger Jesu. Und es zeugt, dass er wusste, wo das Problem des Menschen ist. Henoch ist der erste Mann, bei dem Gott durch den Verstand es schafft, dass er den Irrtum, mit dem er geboren ist, völlig entfernt aus seinem Herzen. Und durch die Gnade Gottes ist Henoch der, der nie den Tod gesehen hat. Er war so mit Gott verbunden, dass Gott ihn in den Himmel nahm, weil er war nicht mehr ein Erdenbürger sozusagen. Er war getrennt vom Irrtum seines Herzens. Er war überzeugt. Dann hat Gott Noah. Noah ruft er, um eine Welt zu seiner Zeit, die ähnlich ist wie unsere Welt, völlig schon im Dunkeln und verloren, nochmal zu rufen, damit sie aus dem Irrtum ihres Herzens herauskommen. Und Noah ist ein Prediger der Gerechtigkeit und diese Menschen haben ihren Verstand aber schon komplett entfernt und er kann ihnen noch so viel sagen. Und ja, sie argumentieren ja richtig, indem sie sagen, es hat ja noch nie geregnet. Und ja, Jesus ist auch das zweite Mal noch nie gekommen. Aber hat irgendjemand Zweifel, dass Jesus wieder kommen wird? Auch wenn er noch ein zweites Mal noch nicht gekommen ist? So wie es beschrieben ist? Und so hat auch Noah eine Botschaft an die Menschen. Und würden die Menschen verstehen, sie sind Geschöpfe, würden sie sagen, oh, das ist möglich, auch wenn wir es noch nie erfahren haben. Aber da sie ja Götter sind, sagen sie, das ist unmöglich. Und so sagen die Menschen halt auch, es ist unmöglich, dass Jesus wiederkommt, den gibt es ja gar nicht. So jeder darf in seinem Irrtum bleiben, bis zum Tag X, wo das Wasser kam. Dann war es zu spät. So, nach der Sintflut sucht sich Gott Abraham. Abraham, aus ihm kommen die 12 Stämme. Sie sollten genau das tun, was Henoch, was jeder tun sollte. Er sollte nämlich das Volk des Erlösers sein, ein Anschauungsunterricht über das Wesen Gottes für die ganze Welt. Sie versagen, wie wir wissen, deshalb ist Daniel in der Gefangenschaft. Jetzt ruft sich Gott die 12 Apostel. Sie sollten ja dieselbe Sache tun, sie sollten das Licht in die Welt bringen. Aber wir wissen auch diese Geschichte des Versagens. Aber es kommt eine Zeit, die wird uns hier in Kapitel 8 beschrieben, wo das Versagen ein Ende hat des Volkes Gottes. Wo durch die 144.000, wo durch die Erwählten Gott beweisen wird und erfüllen wird die Verheißung, die er Abraham gegeben hat, dass in ihm die ganze Welt gesegnet werden wird. Und er wird ein Segen sein für alle Völker und alle Nationen, weil diese hier in der letzten Generation es tun werden. Sie werden Sieger sein. Und dann kommt natürlich Christus, dann kommt das Millennium und das Endgericht. Und jetzt wissen wir, dass in diesem Kampf Satan das will, dass er den Menschen an sich gebunden hält. Satan muss nichts unternehmen, damit der Mensch verloren geht, weil er kommt auf die Welt schon verloren. Er muss nur unternehmen, dass sein Verstand nicht überzeugt werden kann. Er muss ihn in Unverstand halten. Dafür verwendet er alles, allerhand Verstandesmittel natürlich, um den Menschen in seinem Irrtum zu lassen. Und so ist hier ist der Kampf. Und wir befinden uns hier in Daniel, mitten im Kampf, wo Gott aber sagt, schau Daniel, hier zu deiner Zeit bekommst du die Visionen, aber sie gehören nicht in deine Zeit, auch wenn er ihnen die Dinge von seiner Zeit anfängt zu erklären. Sie gehören zum Ende der 2300 Abend und Morgen, welche 1844 enden, wo die Endzeit beginnt. Wir haben das noch nicht demonstriert, wir werden das nächstes Mal tun, weil wir haben ja in Kapitel 8 noch nicht den Schlüssel zu wissen, wo diese 2300 Abend und Morgen beginnen. Und jetzt, wenn wir wissen, wo sie beginnen, können wir auch wissen, wo sie enden. Aber wir wissen, sie werden eines Tages enden. Und was beenden sie? Sie beenden diesen Kampf. Sie beenden nicht den ganzen Kampf, aber sie beenden eine Periode. Und wir wollen schauen, welche Periode sie beenden. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen entschlüsseln, um was für einen Kampf es geht. Und wir haben alle gesehen, um welchen Kampf es geht. Es geht um einen inneren Kampf, der äußerlich zum Tagen kommt. Deshalb wird der innere Kampf mit äußerlichen Dingen erklärt. Worum geht es in diesem inneren Kampf? Es geht um nichts anderes als um die Überzeugung der Wahrheit. Wer bin ich? Bin ich ein Geschöpf oder bin ich nicht ein Geschöpf? Deshalb konnte Jesus sagen, ich bin die Wahrheit. Wer ist das werte Land, in der das kleine Horn einbringt? Es ist das Volk Gottes. Jetzt müssen wir uns die erste Frage stellen. Wieso kann das kleine Horn in das werte Land einbrechen? So haltet diese Frage im Sinn, während ihr wisst, Kapitel im Vers 9 sagt es, und das ward sehr groß gegen Mittag, gegen Morgen und gegen das werte Land. Und dann sagt es, ja, es wuchs bis an den Fürsten, nein, und es wuchs bis an des Himmels Heer. Wer ist das Himmels Heer? Ist niemand anders als das Volk Gottes. Wer sind die Sterne, die es zur Erde ruft? Es sind die Vertreter. In der Offenbarung sehen wir das ganz klar. Dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, dem, ja, der Sterne ist der Leiter. Und warum ist es das Heer des Himmels? Weil ja der Himmel dunkel ist und die Sterne hell. Das heißt, das Volk Gottes muss am Himmelsfirmament glänzen und erleuchten die Dunkelheit der Erde. Ich finde es fantastisch, wenn man weiß, worum es geht, dann sieht man, warum Gott welches Symbol wann benutzt. Und das macht den Geist dann wunderbar und hilft uns, da hochzugehen und uns zu freuen. So, es ist das Volk Gottes, es ist die Sterne, es sind die Leiter. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wächst es bis zum Heer des Himmels und wirft einen Teil, ja? Und es warf etliche davon und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ist dieses Zertreten ein physisches oder ein geistiges? Was ist das Runterwerfen der Sterne? Der Sieg, der physische Sieg, oder ist es ein geistiger Sieg? Schauen wir weiter. Ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres. Wer ist der Fürst des Heeres? Ich denke, niemand anders hat einen Zweifel, dass es Christus ist. Das ist der Same, wie man nennt. Das ist der Menschensohn in Kapitel 7. Und hier ist es der Fürst des Heeres. Und in Kapitel 9 ist es Michael. Und in Kapitel 12 ist es auch Michael. Es ist immer derselbe. Er ist der, der im Kampfe steht. Und es steht, und es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das tägliche Opfer und verwüstete das, die Wohnung seines Heiligtums. So, was ist die Wohnung seines Heiligtums? Es ist die Stiftshütte oder der Tempel. Und jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, die uns Aufschluss geben wird, warum das Ganze und uns auch erklären wird, was weiter ist. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer, um der Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schlüge und was es tat, ihm gelingen musste. So schauen wir uns jetzt die Geschichte an und wir gehen Schritt für Schritt durch, weil es geht ja nämlich von hinten nach vorn. Warum kamen die Babylonier nach Israel und Juda? Warum konnten sie gegen das Werteland eindringen? Es war wegen der Sünde des Volkes Gottes. Um der Sünde des Volkes Gottes willen bekommt das Horn die Kraft. Babylon wäre nie gewachsen und hätte das Volk Gottes nie zerstören können. Der klarste und wichtigste Punkt zu verstehen ist, es geht um Gottes Volk, welches, weil es sich von Gott abwendet, es hat nicht verstanden den Zweck der Stiftshütte. Weil was ist die Zerstörung der Wohnung? Was ist die Befleckung der Wohnung des Heiligen, wie es hier steht? Und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Was ist die Verwüstung des Wohnung seines Heiligtums? Und natürlich müssen wir dann sehen, weil die Dinge kommen von hinten nach vorne. Wir müssen sie verstehen. Das heißt, das Volk Gottes kann nur überwunden werden, weil es sich von Gott abwendet. Was ist die Abwendung von Gott? Es versteht nicht mehr den Erlösungsplan. Und was wird dadurch Christus genommen? Was ist das Tägliche? Weil es gibt so viele Diskussionen über das Tägliche. Dabei kann ich nichts anderes verstehen aus dem Täglichen, außer dass es das Bild ist. Es ist das Bild für die Botschaft, die das Volk Gottes hat und braucht, um diese Welt zu erleuchten. Es ist die Botschaft der Wahrheit. Aber da das Volk sich von Gott entfernt hat, nicht mehr erkennt, dass den Dienst des Heiligtums, dass der Dienst des Heiligtums ist, wird verwüstet, dadurch, dass Gottes Volk es verwüstet. Und er kann wegnehmen das Tägliche, das heißt die Botschaft dem Volke Gottes, weil Christus kann ja nicht wegnehmen, aber da Christus und sein Volk ja nicht trennbar sind, so stiehlt er Christus die Botschaft. Er stiehlt ihm das Tägliche. Das, wodurch sie täglich verkündigen mussten, das, was ihr Auftrag war. Und wie stiehlt er das? Indem er die Sterne, die Leiter verführt. Und durch die Leiter verführt er das Volk. Und so kann er alles zerstören. Weil der springende Punkt im ganzen Konflikt sind die Nachfolger Christi. So, ich hoffe, wir verstehen das und ich gebe ja nur zum Denken und ihr müsst selber nachdenken. Die Stiftshütte im himmlischen Heiligtum wurde nur durch die Heiligen verunreinigt, nicht durch die Welt. Deshalb kann das kleine Horn, die Wohnung seines Heiligtums nicht verwüsten, es sei denn, er bringt die Kinder Gottes, dass sie nicht mehr wissen, wie Erlösung funktioniert. Er kann Christus das Tägliche nicht wegnehmen, es sei denn, er nimmt seinem Volk die Botschaft weg. Das, was sie täglich verkündigen muss, was sie leben muss. Er kann die Leiter nur durch die Lüge zu Boden werfen und er kann die Wahrheit nur zu Boden werfen, weil die Leiter und das Volk die Wahrheit über sich selbst nicht mehr kennen. Und nur so kann er in das werte Land, das ja die Gemeinde Gottes ist, wenn ihr so wollt, ist noch spezifischer als das Volk Gottes. Er kann in das werte Land, in die Gemeinde Gottes nur eindringen, weil die, die dort sind, nicht mehr den Weg wissen, welche er zu Boden werfen kann durch die Wahrheit, durch die Lüge. Deshalb ist die Frage dieses Heiligen, wie lange wird das gehen, bis endlich das Volk Gottes aufstehen wird, bis endlich das Heiligtum gereinigt werden soll, bis das Volk Gottes rein sein wird. Das Heiligtum wird gereinigt. Und wir werden sehen, am Tage des Versöhnung, dadurch, dass niemand mehr im Volk eine einzige Sünde hat. Das war im alten Bund das Bild. Und alle anderen wurden ausgeschlossen. Und somit war das Heiligtum gereinigt. Deshalb müssen wir verstehen, um was es geht. Wenn wir nicht wissen den ersten Punkt, können wir den zweiten nicht wissen, den dritten nicht wissen und wir verstehen gar nichts. Und wir streiten uns um Worte und um Erklärungen und um Ideen und wir kommen nirgendwo hin, weil wir das Wesentliche nur verstehen, wenn wir gläubig sind. Wenn wir das Wesentliche nur verstehen, wenn wir wissen, worum es geht. So möge Gott uns gnädiglich sein. Und wir werden jetzt, wenn wir das verstanden haben, diese letzte Folie, wenn wir verstanden haben, dass es um der Sünde des Volkes Gottes willen die ganze Verwüstung über diese Erde kommt, dann verstehen wir Daniels Gebet der Buße und der Bekehrung. Und dann verstehen wir, welches unsere Aufgabe sein wird in diesen letzten Tagen, damit endlich das Gräuel der Verwüstung aufhört. Gott möge uns Gnade geben. Das alles nicht nur zu verstehen, sondern umzusetzen und die Menschen zu werden, durch denen die Reinigung des Heiligtums stattfindet. Amen.